Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Na, meine kleinen Gruselhäschen. Habt ihr das Höschen schon voll? Vor der mit Abstand gruseligsten Halloween-Radiosendung aller Zeiten? Ja, weil, wenn das so ist, dann muss ich euch ein kleines bisschen enttäuschen an dieser Stelle. Es wird heute einfach nicht gruseliger als an den anstern Dienstagabenden eh schon. Woran liegt's? Ganz einfach daran, dass wir heute Abend Wichtigeres zu besprechen haben als alberne Halloween-Gruselfilme. Ich meine, das machen heute wirklich alle.
Deutschlandfunk Nova.
Guten Abend, ja gut, ein paar Tipps. So ein paar kleine Tipps zum Horrorfest. Haben wir auch, später. Ein paar klitzekleine. Viel wichtiger ist aber, dass ich euch heute Abend einen absoluten Premium-Gast in unserer kleinen gemeinsamen Familien-, Film- und Serienunterhaltungsshow präsentieren darf. Der außergewöhnlich wunderbare Lars Eidinger kommt heute Abend zu uns. Der ist ab Donnerstag neu im Kino mit dem Historiendrama Mathilde, wegen dem es in Russland, wo der Film gedreht wurde, gerade richtig Stress gibt. Und zwar die Sorte unwitziger Stress bis hin zu offenen Anfeindungen gegen Regisseur Uchitel und Hauptdarsteller Eidinger. Da sprechen wir natürlich heute Abend mit Lars drüber. Anna Wollner war auch fleißig und für uns unterwegs, hat Luke Evans und Regisseurin Angela Robertson getroffen zu Professor Marston and the Wonder Woman, auch ab Donnerstag neu draußen. Und wir werfen wenigstens noch einen kurzen Blick in den sehr packenden Thriller The Secret Man mit Liam Neeson. Da geht's um den Watergate-Whistleblower Mark Feld. Also, Vorhang auf, Bühne, was? Warum ich so müde klinge? Ach so, ja, ich habe die letzten zwei Tage damit verbracht, mir die zweite Staffel Stranger Things reinzureißen. In einem Wort, heilige Scheiße.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Die Gruselglocke, einmal noch. Ist ja Halloween heute. Wir können versuchen, daran vorbeizureden oder können es auch einfach lassen, denn letzten Endes ist es schon so. 2017 war das Jahr von Wonder Woman. Patty Jenkins' Comic-Verfilmung mit Gal Gadot in der Hauptrolle ist der erfolgreichste Film einer Regisseurin aller Zeiten. Die Fortsetzung ist bereits bestellt und auch schon in Arbeit. Selbst wenn die DC-Comic-Verfilmung bei uns in Deutschland jetzt nicht so überragend gelaufen ist wie in anderen Ländern. Trotzdem schreit der weltweite Erfolg nach Ausschlachtung und die geht nun weiter. Am Donnerstag kommt nämlich ein Film in die Kinos, der die Origin-Story von Wonder Woman auf einer doppelten Ebene erzählt. Professor Marston and the Wonder Woman. Zum einen ein Film über die ziemlich krasse Lebensgeschichte von Professor Marston, also den Typ, der Wonder Woman erschaffen hat, und zum anderen eben auch ein Film, der uns erklären möchte, warum Wonder Woman eigentlich ist, wie sie ist. Anna Wollner hat sich dahinter geklemmt und Hauptdarsteller Luke Evans und Regisseurin Angela Robertson getroffen.
Wer ist Charles Morton?
Das ist mein Pseudonym.
Warum schreiben Sie Wonder Woman nicht unter Ihrem richtigen Namen? Weil die meisten Amerikaner eine schlechte Meinung von Comicautoren haben? Oder woran liegt es?
Es könnte daran liegen oder aber auch am ungewöhnlichen Lebensstil von Professor James Marston, Erfinder von Comic-Ikone Wonder Woman. Ein Lebensstil, der bislang nur Hardcore-Fans bekannt war und der in Professor Marston and the Wonder Woman ausführlich beleuchtet wird. Selbst Hauptdarsteller Luke Evans, der Marston spielt, konnte und wollte nicht glauben, was er im Drehbuch las.
I was completely in shock. To the point where I had to Google everything afterwards.
Yeah, thought, yeah.
She's made this up. No one's going to listen, believe this story, but it's true. And yeah, so it's nice when you can pick up a story. You know, when you read a lot of scripts, and you know, sometimes they're very formulaic, and you go, okay, well, I know what's going to happen next. And with this one, it was every page was another revelation of, you know, fascinating. And then to think he was like 70 odd years ago, that's extraordinary.
Ja, da hat der gute Luke Evans nicht ganz unrecht. Wenn man sich die Lebensgeschichte von James Marston mal genauer anguckt, kann einem wirklich die Kinnlade runterfallen. Warum? Darum.
This is a man who started off as a psychology professor at Harvard when psychology was still in its very early stages. He struggled to get funding, you know. He had a wife who was massively intelligent. And then it just keeps unfolding more and more. The lie detector test, Olive Burns. Olive Burns' auntie was a famous suffragette. You know, it's connected in so, it's so much going on. And how these three people, you know, managed to fight for what they believed was right and that they deserved to be together through thick and thin. And it's an origin story, but it's the origins of the origin.
Der unkonventionelle Lebensstil von Marston, der nicht nur eine Frühform des Lügendetektors erfunden hat, sondern in den 1930ern eben auch mit seiner Frau Elizabeth und der Studentin Olive in einer Dreierbeziehung lebte, ist der perfekte Stoff für einen eigenen Film, der auf der Wonder Woman Erfolgswelle mitschwimmt. Regisseurin Angela Robertson.
The most interesting kind of potent idea at the center was that there was this really unconventional love story at the core of Wonder Woman, and also that Wonder Woman was created very specifically inspired by these two women in Marston's life, and also his ideas on sex and feminism and gender and sexuality. And so he really deliberately created it to kind of be what he called psychological propaganda, to kind of teach like a generation of boys and men and women to respect powerful women.
Der Film erzählt von eben jener Ménage à Trois, wie Marston unter anderem beim gemeinsamen Sex-Rollenspiel auf das ikonische Wonder Woman-Kostüm kommt, als Olive in einem Sexladen eine burleske Nummer ausprobiert und mit Stiefeln, Armbändern, Tiara und Bondage-Seil vor ihm steht. Alles Dinge, die sich in den Comics wiederfinden lassen.
Marston had these really specific ideas about sex and women and love, and kind of in a nutshell, his baseline idea was that men were inherently violent and anarchistic, and that was their nature, and women were inherently loving and nurturing. So he thought the path to peace on the planet was to let women be in charge. He was just like, the men are screwing it up royally, and we should just, like, if the women were running things, we want, like, Hitler wouldn't be in charge, we wouldn't have fascism, we, you know, like, it was in war time when she was created, and he thought men are never going to give up their power voluntarily. He thought they'd do anything for a woman if a woman used what he called their captivation emotion, basically like her sexual allure.
Das Timing für Professor Marston and the Wonder Woman hätte besser nicht sein können, das muss auch Regisseurin Angela Robertson zugeben. Glückliche oder vielmehr göttliche Fügung, dass die Entwicklung und Finanzierung ihres Films so lange gedauert hat, dass die Origin-Story der Origin-Story gerade jetzt rauskommt, zu einer Zeit, in der Wonder Woman boomt. Aus gutem Grund.
She's the only superhero that was created to bring peace, to stop war. Like, all the other superheroes, like, about vengeance or about, you know, right and wrong and something, you know, but she was, like, really a plea to stop war, like, stop the madness. And I think that's why she's resonating right now. I feel like there's this really, I think the world's in a really scary place. And I feel like the Wonder Woman's core message of, like, love and stop killing each other and stop screwing up the world is really powerful right now.
Und nach Professor Marston and the Wonder Woman kann man gar nicht anders, als die Comic-Heldin mit anderen Augen zu sehen.
Ganz genau so sieht's aus. Ab Donnerstag, also ab übermorgen, ist der Film in den Kinos. Lohnt sich das Reingehen, wenn ihr die Geschichte hinter Wonder Woman aus der Perspektive sehen wollt, die einen hinterher schon dieses ganze Superhelden-Ding aus einem anderen Winkel betrachten lässt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Es findet ein Ball statt zu Ehren meines Geburtstags. Bitte kommen Sie.
Eine Ballerina auf der Geburtstagsfeier des Thronfolgers.
Wir finden einen Titel.
Eure kaiserliche Majestät.
Bitte nennen Sie mich Niki.
Übrigens habe ich Anspruch auf den polnischen Thron. Meine Ururgroßmutter war Gräfin Krasinska.
Werden Sie kommen?
Niki. Ich hörte, ihr seid verlobt.
Ja. Doch nichts ist in Stein gemeißelt. Es ist nur, mein Vater ist krank seit dem Zugunglück. Es ist ihm wichtig, einer Verbindung seinen Segen zu geben.
Wie viel Zeit bleibt noch?
Noch bis Neujahr.
Dann ist noch genug Zeit.
Analyse? Ja, das klingt nach Historiendrama, das klingt nach einem adeligen Techtelmechtel von vor etwas längerer Zeit und es klingt nach, genau, Problem. Nikolaus, hier gerade zärtlich Niki genannt, ist der zukünftige Erbe des russischen Throns und Mathilde seine Angebetete, eine zur damaligen Zeit weltbekannte Ballerina. Wir befinden uns Ende des 19. Jahrhunderts, so etwa 1893. Nikolaus steht kurz vor seiner Krönung. Er soll in Kürze Zar Nikolaus II., Kaiser und Autokrat aller Russen werden. So hieß das damals. Das Problem ist, zur Krönung gehört auch eine passende Hochzeit, allerdings mit Sicherheit nicht mit einer russischen Ballerina. Das ist in etwa so, als würde heute ein Thronfolger der britischen Krone, nennen wir ihn jetzt mal Prinz Harry, eine, weiß ich nicht, amerikanische Schauspielerin aus der Anwaltsserie Suits heiraten wollen. Oh wait, schlechtes Beispiel. Ich drück's anders aus. 1893-94 war eine solche Liaison wirklich undenkbar. Nikolaus II. Sollte mit Alix, einer deutschen Prinzessin, verheiratet werden, die er nicht liebte. Nichts Besonderes damals in den Königshäusern, Nikolaus wollte es aber dennoch nicht.
Du musst diese Ballerina vergessen. Mein Sohn, diese Krönung wird stattfinden, es sei denn, du stirbst aufgrund einer Krankheit. Oder du wirst getötet. Sonst werde auch ich dich nicht beschützen können.
Ich glaube, ich werde nicht glücklich werden.
Glücklich?
Klare Ansage der Mama, es wird verdammt nochmal die Prinzessin geheiratet und damit steht Nikolaus auf und wir vor der Leinwand, mittendrin im Historiendrama Mathilde. Nikolaus, gespielt vom deutschen Schauspieler Lars Eidinger, in einem ansonsten fast komplett russischen Ensemble und auch unter Regie eines russischen Filmemachers, Alexei Uchitel. Wahnsinnig schöne Ausstattung im Film, pompöse Kostüme, ganz tolle Filmsets, so der Protz und Prunk des Zarentums, sehr schön eingefangen. Im Kontrast dazu die Armut der einfachen Bevölkerung. Das sieht richtig toll aus auf der Leinwand. Und auch dieser inhaltliche Kontrast dazu, dass also auch Nikolaus letzten Endes aller Reichtum in seiner verzweifelten Liebessituation nichts hilft und sich Unglück eben doch nicht immer mit Gold aufwiegen lässt. Ist ein wirklich richtig schöner Kostümfilm. Wer sowas mag, sollte sich Mathilde ab Donnerstag unbedingt angucken. Jetzt allerdings der Klopper. Obwohl der Film eine historisch belegte Geschichte erzählt, also obwohl man weiß, dass Nikolaus vor seiner erzwungenen Ehe diese Tänzerin so geliebt hat und obwohl es im Film keinerlei Bloßstellung des Zaren oder irgendein sich drüber lustig machen gibt, werden Filmmacher und Schauspieler in Russland gerade maximal angefeindet. Russisch-orthodoxe Hardliner laufen Sturm gegen den Film, haben unter anderem dazu aufgerufen, Kinos anzuzünden, in denen Mathilde gezeigt wird. Regisseur Uchitel wurde angegriffen, Hauptdarsteller Lars Eidinger aus der Ferne beschimpft und beleidigt, unter anderem als Satanist und schwuler Pornodarsteller. Das klingt für uns hier vielleicht erstmal ganz witzig, ist es letzten Endes aber überhaupt nicht, denn Zar Nikolaus II., der letzte Kaiser Russlands, wurde nach seiner Ermordung durch die Kommunisten 1918 von der russisch-orthodoxen Kirche heilig gesprochen und mit Unterhaltungsfilmen über Heilige verstehen die da überhaupt gar keinen Spaß. Was da gerade los ist, darüber sprechen wir jetzt gleich in eine Stunde Film mit unserem Gast heute Abend. Lars Eidinger ist gleich bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ab Donnerstag ist er im Kino in Mathilde, über den wir hier eben schon gesprochen haben, in eine Stunde Film. Ich bin sehr froh, dass er sich mal wieder die Zeit für uns nimmt. Der berühmte Satanist und schwule Pornodarsteller Lars Eidinger. Schönen guten Abend, Lars.
Ja, guten Abend.
Was ist denn da los gewesen? Ich habe ja einiges von dir schon gehört in den vergangenen Jahren, auch einiges über dich. Satanist und schwuler Pornodarsteller war mir bisher neu.
Ja, mir auch. Es gibt eine Duma-Abgeordnete, Natalia Poklonskaja, die tritt in gewissen russischen Kanälen auf. Man kann sich die Videos im Internet angucken und hält Bilder von mir in die Kamera, die natürlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind, die meistens aus irgendwelchen künstlerischen Zusammenhängen stammen. Also entweder Fotos, die Jürgen Teller von mir gemacht hat oder aus Inszenierungen, anhand derer sie beweisen will, dass es sich bei mir um einen homosexuellen Pornodarsteller und Satanist handelt. Und klar, in Deutschland erntet man da eher Gelächter oder es gab dann auch Leute, als es in der Süddeutschen stand, haben mich viele angerufen und gesagt, jetzt hast du es wirklich geschafft. Aber die nehmen das ernst. So. Und daran wird auch ziemlich deutlich, dass man es da einfach mit einem ganz anderen Wertesystem zu tun hat. Und ich, ehrlich gesagt, respektiere ich das auch. Also es, man macht es auch, glaube ich, zu einfach, indem man da einfach drüber lacht, sondern man muss es schon auch ernst nehmen in dem, wie die sich da bedroht fühlen. Und wenn man sozusagen sagt, also ich sehe die größte Bedrohung darin, dass dann Werte in Russland wie Meinungsfreiheit und Künstlerfreiheit bedroht sind. In dem Moment, wo ich aber sozusagen mir selber das Recht einräume, meine Meinung zu äußern, muss ich das natürlich auch diesen Leuten eingestehen und mich damit konfrontieren. Das heißt nicht, dass ich diese Werte teile, aber bis zu einem gewissen Punkt kann ich deren Kritik sogar nachvollziehen.
Genau darauf wollte ich hinaus, nämlich auf diese Zweischneidigkeit, dass wir hier draufsichtig leicht dazu tendieren, das weglächeln und sagen, ja klar, der Eidinger Satanist haben wir immer gewusst.
Ja.
Und so. Aber auf der anderen Seite der Darstellung sieht es ganz anders aus, denn letzten Endes heißt es auch für dich und für die gesamte Produktion, auch für Alexei Uchitel, den Regisseur, dass es eine wirkliche Bedrohungslage auch in Russland gab. Du bist auch nicht zur Premiere gefahren.
Ja, ich bin nicht zur Premiere gefahren, weil ich das Risiko nicht mehr einschätzen konnte. Und es gab halt ein Restrisiko. Es gibt ein geringes Risiko, nachdem Belohnungen ausgesprochen wurden für Leute, die die Kinos in Brand stecken, die den Film zeigen. Dachte ich, natürlich macht sich auch jemand verdient, der jetzt den Hauptdarsteller verletzt. Und gerade nachdem ich so zur Zielscheibe geworden bin oder benutzt wurde, um zu sagen, dieser Darsteller ist der Grund, warum der Film nicht gezeigt werden darf, habe ich gedacht, ist die Gefahr zu groß und da wollte ich mich nicht aussetzen.
Glaubst du, das Problem besteht gerade deshalb, weil es eine russische Produktion ist mit einem russischen Regisseur und eben nicht irgend so ein Westfilm über etwas Russisches, wovon die Westeuropäer ja sowieso keine Ahnung haben?
Bestimmt. Also man muss dazu sagen, die Gegner des Films, allen voran Natalia Poklonskaja, haben den Film nicht gesehen und weigern sich auch strikt, diesen Film anzuschauen. Das deutet aber auch darauf hin, dass es gar nicht direkt um die Darstellung oder um was Inhaltliches in dem Film geht, sondern es geht per se darum, dass sie es als Provokation empfinden, dass jemand oder dass ein Film diese Figur, Nikolai II., der nach seiner Ermordung durch die Kommunisten heilig gesprochen wurde und als Märtyrer verehrt wird, dargestellt wird, verkörpert wird. Und ja, dagegen kann man letztendlich, das kann man dann auch nicht mehr diskutieren. Man kann nicht sagen, schaut euch den Film an, sondern sie weigern sich und sie wollen den Film nicht sehen. Und das ist auch gar nicht Anlass dieser Diskussion, sondern allein zu sagen, man macht einen Film über Nikolai II., ist eine Bedrohung.
Wie stufst du diese wirklich krasse Abwehrhaltung ein? Ist das eine Form von Heldenverehrung oder geht das schon in Richtung religiöser Fanatismus? Was ist das?
Mir schreiben sehr viele Russen, ich soll das nicht ernst nehmen und diese Frau wird auch nur belächelt in Russland. Mhm. Klar, also das ist offensichtlich, hat man es da mit Fanatikern zu tun. Aber das war letztendlich auch das, was mir Angst gemacht hat, weil in diesen Videos sieht man, ist dann Natalia Poklonskaja umgeben von fanatisch-religiösen, die im Anschluss vor einer Ikone niederknien und beten. Und in dem Moment, wo die Konsequenz Attentate sind und Molotow-Cocktails in das Büro des Regisseurs fliegen, weiß man ja, mit wem man es da zu tun hat. Das ist dann alles andere als gemäßigt, sondern das ist was Extremes. So. Aber wie gesagt, ich versuche eigentlich das nachzuvollziehen und ich merke schon immer, wenn ich das sage, was jetzt kommt, dass ich selber so in Zweifel gerate, weil ich selber glaube halt nicht an Gott. Allein das ist für die Leute natürlich eine extreme Provokation.
Ich meine, dieses Gesamtkonzept ist ein scheiß Wort dafür. Dieses Gesamtkonstrukt der Zensur in Russland, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Zensur gibt es ja definitiv. Habt ihr davon damals auch schon beim Dreh mal den Schritt zurück irgendwas mitbekommen? Ist dieser Film, wenn man den in Russland dreht, von vornherein schon beäugt worden? Habt ihr euch beobachtet gefühlt bei so einer Produktion?
Nee, im Gegenteil. Es war eigentlich eher umgekehrter Konflikt, dass ich immer dachte, man stellt sich da in den Dienst dieses Staates und es hat und ist dann auch gleichzeitig immer politisch. Es gab diverse Besuche von russischen hochrangigen Politikern, die am Set waren und die sich dann mit mir fotografieren lassen wollten. Und ich habe mich da strikt geweigert, einfach weil ich das auch zu undurchschaubar fand. Ich wusste nicht, wer die Leute sind, ja, und ich habe mich dann, es mündete dann immer in sehr absurde Situation, dass ich mich einfach in meinem Trailer eingeschlossen habe und gesagt habe, ich habe Probleme mit dem Magen und ich komme jetzt nicht raus. Und dann habe ich halt dieses Foto nicht gemacht. Ich hatte einfach Angst, dass nach 2 Jahren heißt es, schaut mal, da steht Lars Eidinger im Kostüm Nikolai II. Neben einem der größten Kriegsverbrecher. Ich konnte den Leuten da nicht vertrauen. Und ich weiß, dass es eine Nähe zu Putin gibt. Und das kann ich den Leuten aber auch in gewisser Weise nicht übel nehmen, weil so funktioniert das russische System. Es gibt da nicht, wie bei uns, eine Filmförderung. Und wenn man einen Film machen will in der Größenordnung, ist man auf das Geld des Staates angewiesen. Und das ist auch der Grund, warum so jemand wie Alexei Uchitel diese Petition unterschrieben hat, indem er die Krim-Politik Putins unterstützt. Das sind alles Zwänge, denen diese Leute ausgesetzt sind. Und es ist immer viel zu leicht, finde ich, aus einem Abstand zu sagen, man verurteilt das. Also wie viele Leute würden heute, ich meine, ich will das nicht vergleichen, aber sehen sich auch im Hinblick auf das Dritte Reich als Widerständler. Aber wie wenig von uns würden in diesem System aufbegehren? Also wie sehr unterliegt man auch einem System, in dem man aufwächst und mit deren Werten man aufwächst? Also,
wie wenige begehren aktuell wirklich dagegen auf, was im Bundestag passiert?
Ja,
das ist ja, im Endeffekt.
Ja, absolut. Also wäre es nahezu anmaßend zu sagen, man würde sich da anders verhalten. Für mich war es wichtig, nach Russland zu fahren, mir ein Bild zu machen, weil ich bin natürlich auch mit westlicher Propaganda aufgewachsen. Der Russe ist in jedem Hollywood-Film der Bösewicht. Und für mich war es schön, da zu sein, die Leute kennenzulernen und auch Freundschaften zu schließen. Und ich bin da nicht in erster Linie unter politischen Vorzeichen hingefahren.
Und um bei dem Schönen zu bleiben, auch schön als Frage formuliert, dieses Pompöse des Films zu genießen, diese Roben, Kleider, Krone, diese tollen Sets, die geschaffen worden sind für den Film, das hat ja schon sehr was vom Gefühl auf der Leinwand von Bolschoi und von großem Theater.
Ja, wobei das hat mich eigentlich so in den größten Konflikt geführt, schon beim Machen des Films, dass ich gemerkt habe, es gibt so eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen der Konzentration auf diesen Konflikt Nikolai II. Und in dem Wissen, dass diese ganzen Paläste natürlich auch auf wahnsinnig viel Ungerechtigkeit basieren. Das heißt, da sitzen irgendwelche Leute und hungern in Minen und müssen dieses ganze Gold da aus den Bergen hauen für die Paläste, in denen die dann sitzen und ihre kleinen privaten Problemchen verhandeln. Also es war für mich immer eine Schwierigkeit. Komischerweise haben die Russen diese Bedenken nicht. Also selbst die ganzen Statisten und so, denen es da, glaube ich, nicht gut ging, auch am Set, die ja natürlich lange nicht diese Privilegien genossen haben, die ich genossen habe, waren alle immer wahnsinnig motiviert und wollten sich alle mit mir fotografieren lassen. Und ich habe dann auch versucht, das zu thematisieren, aber die hinterfragen den Zaren nicht in der Hinsicht. Es gibt natürlich auch in diesem Film ein Bild, was dafür steht, und auch Alexei Uchitel hat das thematisiert in seinem Film. Es gibt während der Krönung, das hat auch so stattgefunden, eine Katastrophe, wo Menschen zu der Krönung pilgern und ihnen werden Geschenke versprochen, und da ist eine Massenpanik ausgebrochen. Die haben sich alle gegenseitig totgetreten, und das steht für mich stellvertretend dafür, dass da verhandeln die Monarchen sozusagen in der kleinen Kathedrale ihre Problemchen, und draußen treten sich die Leute tot und Massen sterben. Und das lässt er auch nicht unkommentiert.
Lars Eidinger ist unser Gast heute Abend in Eine Stunde Film. Freue mich sehr, dass du da bist. Wir reden gleich weiter, wenn du magst. Dann kommen wir vom pompösen, bolscheuigen runter aufs reduzierte Maximale.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Lars Eidinger, gestern Abend 165 Minuten, das sind 2 3/4 Stunden Hamlet an der Berliner Schaubühne. Das war das reduzierte Maximale, von dem ich sprach, denn da geht's nicht um pompöse Kostüme, sondern um eine Inszenierung von Thomas Ostermeier, die man würde, glaube ich, landläufig sagen, sehr modern ist. Eine sehr moderne Inszenierung. Heute bist du hier, machst Filmpromo für Mathilde. Heute Abend stehst du wieder 165 Minuten auf der Bühne als Hamlet. Dann gibt's noch eine Premiere von Mathilde, bei der du noch vorbeischauen solltest vielleicht. Parallel spielst du dann noch Richard der Dritte, legst regelmäßig als DJ auf, Stichwort Autistic Disco, Pop ist Pop, Art ist Art. Was zum Teufel stimmt nicht mit dir?
Naja, das ist vielleicht eine berechtigte Frage, aber ich merke immer mehr, dass ich mich einfach in dem Moment, wo ich mich künstlerisch ausdrücke, am wohlsten fühle. Und das ist, glaube ich, meine Passion. Und ich will expressiv sein und es ist dann eigentlich egal, in welchem Medium. Also ich sehe mich immer mehr als Künstler als Schauspieler. Ich merke halt, dass ich mich als Schauspieler vielleicht am uneingeschränktesten ausdrücken kann und deswegen halte ich daran so fest, aber ich mache mindestens genauso gerne Musik. Ich lege wahnsinnig gerne Platten auf und ja, ich bin dann eigentlich, und das ist ja immer dieses verrückte Paradox, in dem Moment, wo ich mich veräußere, in dem Moment, wo ich aus mir rausgehe, am meisten bei mir. Und deswegen suche ich das, glaube ich, immer wieder.
Machst du das, weil du es kannst oder machst du es, weil du es musst? Also ist es eine Pflicht oder ist es eine Kür, was du da machst? In all diese unterschiedlichen Richtungen zu gehen.
Ich mache es, glaube ich, weil ich es nicht kann. Ich glaube, das ist es. Also es ist dann auf jeden Fall eher eine Kür. Also mir ist es ja immer wichtig zu sagen, dass ich eine sehr angstbesessene, unsichere Persönlichkeit bin und dass ich eher sehr viel Energie mobilisiere, um das zu kompensieren oder um mich der Angst zu stellen. Ich halte mich für mutig, also ich gehe sozusagen in meiner Angst, aber ich bin keiner, der sich auf der Bühne per se wohlfühlt. Es ist eher so, dass man merkt, dass man, oder dass ich merke, in dem Moment, wo ich mich dem aussetze, ich mich mehr spüre, ja, das klingt jetzt esoterischer, als es gemeint ist, aber durch dieses Maß an Konzentration und das, was auch beschrieben wird mit Präsenz, habe ich das Gefühl, da zu sein. Und das war schon immer ein Gefühl von mir, in der Welt komisch verloren zu sein. Und ich glaube auch, dass es in gewisser Weise ein Trauma ist, an dem wir uns vielleicht der eine mehr, der andere weniger abarbeiten, dass dieses Trauma geboren zu sein und in der Welt zu sein und dass man verstehen will, was es soll und was war davor und was kommt danach. Und natürlich dealt Theater und vor allem auch Shakespeare, und deswegen liebe ich ihn so, mit der Essenz dessen. Und nicht umsonst ist Sein oder Nichtsein eine der zentralen Fragen von Theater. Und ich empfinde das oder genieße das als ein absolutes Privileg, mich dieser Frage jeden Abend aufs Neue stellen zu dürfen. Und ich erlebe da was und ich verstehe da was und danach suche ich.
Was ich mich frage ist, wie geht das in einen Kopf? Also da sind immer mal wieder Film- und Serienrollen, die müssen irgendwie Platz finden und gespeichert sein. Dann hast du 2-3 Viertelstunden Hamlet und 2-3 Viertelstunden Richard den Dritten im Kopf. Ist das, wenn du dann auf der Bühne stehst, nur was diese, sagen wir mal, diese zerebrale Hirnleistung angeht? Ist das eine Schublade, die du aufziehst, in der dann Hamlet ist oder Richard? Also wie bringst du dich dahin, dass so unabhängig voneinander jederzeit eigentlich abrufen zu können?
Ja, erstmal ist es so, dass ich, glaube ich, durch die Frequenz, in der ich arbeite, einfach sehr gut trainiert bin. Ja, also dass ich genau mit diesen Situationen umgehen kann und dass ich auch immer gut funktioniere aus einer gewissen Überforderung heraus. Und das ist eigentlich ein Vorteil. Es gibt ja Leute, die funktionieren nicht mehr in Drucksituationen. Bei mir ist es so, ich funktioniere vor allem in Drucksituationen. Mhm. Ich gehe auch am liebsten schlecht vorbereitet zu einem Casting, weil ich weiß, dass ich dann viel mehr Energie mobilisiere, um das zu kompensieren. So, und gut, manchmal frage ich mich auch, wie kriegst du das jetzt hin? Oder ich habe jetzt gerade noch vorgestern in Köln meinen letzten Drehtag von einem Film gehabt, einen Science-Fiction, den ich mit Claire Denis mache, mit Juliette Binoche, Robert Pattinson.
High Life.
Ja, genau, High Life, Andrew Benjamin von Outcast, Andrew 3000, Mia Goth. Und dann bin ich ins Flugzeug gestiegen, bin nach Berlin gefahren, habe eine Probe Hamlet gemacht, habe mehrere Interviews zu meiner Schallplatte gemacht, die jetzt rauskommt, und habe am Abend als Hamlet auf der Bühne gestanden. Und manchmal ist es so, dass ich merke, dass mein Unterbewusstsein es dann nicht mehr schafft, das in Träumen zu verarbeiten. Das heißt, ich wache manchmal morgens tatsächlich mit einem sehr schlechten Gefühl aus, wie bitte nicht falsch verstehen, aber es fühlt sich manchmal wie eine Form von Missbrauch an. Also ich habe dann tatsächlich manchmal das Gefühl, ich wache auf und bin missbraucht worden so. Oder
von
dann,
dir selbst?
Ja, weil das Maß an Äußerungen zu groß ist und ich mich natürlich auch mit einem Anspruch, den ich habe, ehrlich zu sein oder aufrichtig mir gegenüber zu sein, extrem angreifbar mache und dann immer das Gefühl habe, ich habe jetzt so viel von mir preisgegeben und die haben jetzt alle alles von mir in der Hand und habe dann immer die Angst, dass das ausgenutzt wird. Und bisher habe ich da immer Glück gehabt, dass die Leute es so selten missbrauchen.
Wer oder was bremst dich dann, wenn es notwendig wird?
Ja, ich glaube, meine Frau und meine Tochter, die sind da schon sehr hilfreich, einfach weil die mich natürlich komplett als Lars wahrnehmen und nicht als irgendwie die Kunstfigur Lars Eidinger. Ja. Die ist ja mittlerweile geworden. Es ist ja bei jedem anderen so, der sich in der Öffentlichkeit bewegt. Das ist ja immer was ich versuche zu erklären. Auf der einen Seite, natürlich sage ich, ich versuche ehrlich und aufrichtig zu sein und bei mir zu sein, aber mir ist natürlich auch bewusst, selbst in einem Interview wie diesem hier, gebe ich natürlich Lars Eidinger im Interview. Also das ist ja auch eine Rolle, die ich spiele und das ist auch eine Form, in die ich mich flüchte. Ich rede ja hier ganz anders, als ich jetzt zu Hause rede. Und das hilft mir einfach, dass ich zu Hause nicht als der Lars Eidinger wahrgenommen bin, den die vielleicht die Leute kennen oder die Öffentlichkeit kennt, sondern wirklich als Lars.
Wir haben uns das letzte Mal vor ziemlich genau einem Jahr gesehen zu Die Blumen von gestern, diesem tollen Film von Chris Kraus. Ich habe seitdem mal geguckt, weil du gesagt hast letztes Jahr schon, es wird eine Menge kommen, du machst eine ganze Menge. Von 13 Produktionen, die ich gezählt habe, bin ich nicht ausgegangen. Es sind unter anderem 3 Serien dabei, / dabei gewesen, SSGB, Sense8, Babylon Berlin war dabei. Dazu der 3-Groschen-Film Brecht, der im März, glaube ich, kommt. Marilyn, jetzt Mathilde, dann 25 km/h, Markus Goller-Film. Über High Life haben wir eben kurz gesprochen mit Robert Pattinson und Juliette Binoche, mal wieder, die kennst du schon von Wolken von Sils Maria. Also, wenn du uns vielleicht einen Gefallen tun könntest, dann, dass du ein bisschen auf dich aufpasst. Ist das möglich?
Ja, oh weia, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen erschrocken, als du das aufgezählt hast. Das war mir jetzt nicht so richtig klar. Ja, es ist schon viel.
Es ist irrsinnig. Lars Eidinger, 1000 Sasser und 1 Stunde Film, Lieblingsgast, erklärter Lieblingsgast ab Donnerstag im Kino in Mathilde. Und ich übrigens, das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, es dir unter die Nase zu reiben, ich sehe dich endlich nächste Woche Sonntag in der Schaubühne, weil ich endlich Karten gekriegt habe für Richard III.
Oh, super.
Freue ich mich sehr drauf. Also wenn ihr da mal die Chance zu haben solltet, wenn ihr in Berlin seid, solange ihr es noch spielt, Hamlet oder Richard III. Sind 2 Stücke, die man bei dir zur Auswahl hat. Geht ihr mit einem auch nochmal auf Tour oder ist das abgeschlossen mit dem Touren?
Doch, wir gehen nach, also die Produzenten fahren auch immer wieder mit und versuchen dann auch vor Ort wieder neu zu verhandeln. Und ich habe gehört, dass wir mit Hamlet nächstes Jahr auch wieder in New York sind zum Beispiel. Wir fahren jetzt mit Richard nach Japan demnächst. Wir fahren jetzt, obwohl da gibt es noch eine Diskussion aufgrund der politischen Situation, aber wir fahren eigentlich nach Istanbul mit Richard III. Im November. Nein, wir touren schon nach wie vor sehr viel.
Also ihr seht, es gibt Möglichkeiten ohne Ende, Lars auf der Bühne zu sehen, im Kino zu sehen, ab Donnerstag in Mathilde, in der Glotze zu sehen, in Babylon Berlin oder einer der anderen Serien. Vielen Dank für den Besuch in 1 Stunde Film. Passen Sie gut auf sich auf, Herr Eidinger, bitte. Und bis ganz bald.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Weniger Experimente. Das haben sich einige Fans jetzt wirklich lange gewünscht und jetzt wird es endlich wahr. Passend zu Halloween die Meldung, dass der altehrwürdige Tatort wieder weniger gruselig werden soll. Nach dem zuletzt am Sonntag gelaufenen Krimi-Hilfeschrei im Ersten wirkt es fast wie die Rettung der deutschen Fernsehunterhaltung. ARD-Fernsehfilmkoordinator Jörg Schönborn bestätigte den Kollegen der dpa, dass es künftig nur noch 2 Tatorte pro Jahr geben solle, die etwas experimenteller seien. Zuletzt hatte man das Gefühl, es seien eher 2 Tatorte pro Fernsehjahr, in denen nicht irgendein Quatsch ausprobiert wird. Krimis mit Mördern und ermittelnden Kommissaren, das hatte den Tatort über Jahrzehnte ausgezeichnet. Dahin wolle man wieder mehr zurück. Weniger Bubbledash wie Anfang 2017, der komplett improvisiert und damit voll gegen die Wand gefahren war. Und weniger Fürchte dich wie vorgestern, der vielmehr ein komplett verunglückter Pseudo-Horrorfilm war, als ein Tatort. Stattdessen sollen die Krimis bald wieder auch inhaltlich besser zu ihrem 47 Jahre alten Vorspann passen. Was für ein Glück. Auf geht's, Norman Productions. Wie, was? Noch nie was von gehört? Kennt ihr nicht? Norman Productions? Doesn't ring a bell? Na gut, dann eben anders. Es ist die Produktionsfirma von Penny aus The Big Bang Theory. Ja, genau. Carly Coco hat mittlerweile auch eine eigene Produktionsfirma, Norman Productions. Und die startet jetzt in ihre erste eigene Produktion. Mit großer Überraschung, Frau Coco höchstpersönlich in der Hauptrolle. The Flight Attendant wird die Miniserie heißen, nach einem gleichnamigen Roman, der Anfang 2018 erscheint. Es geht um die titelgebende Flugbegleiterin, die eines Morgens in einem Hotelzimmer in Dubai aufwacht, neben einem Mann, den sie nicht kennt und der ziemlich tot ist. Kann sich ja nichts erinnern und muss gucken, wie sie aus der misslichen Lage wieder rauskommt. Klingt nicht unspannend, da bleiben wir dran. Ach so, warum die Produktionsfirma jetzt Norman Productions heißt? Weil Kyleys Hund auch so heißt. Also Norman, nicht Productions. Gruseln, gewusst wie. Stellt euch vor, es ist Halloween und ihr habt euch immer noch nicht entschieden, mit welchem Film ihr euch adäquat die Gänsehaut über den Rücken jagen wollt. Wir helfen. Zettel und Stift raus. Hier als Inspiration die 10 erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten, gemessen an den deutschen Kinozuschauerzahlen. Platz 10, Scream 3. Platz 9, Schatten der Wahrheit. Platz 8, Alien. Platz 7, Anatomie. Platz 6, Shining. Platz 5, Das Geisterschloss. Platz 4, Bram Stokers Dracula. Platz 3, Dawn of the Dead. Platz 2, Der Exorzist. Und Platz 1, Der Weiße Hai. Oder Plan B, ihr nehmt euch mal schön in Ruhe die Paranormal Activities-Reihe und die Conjuring-Reihe vor. Klassiker oder moderner Horror? Wir wünschen fröhliches Gruseln.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Na, nochmal ein kleines bisschen Gruseln zum Abschied.
Ja, wenn ich noch was hätte, um euch das Gruseln zu lehren, dann täte ich es an dieser Stelle. Aber ich denke, so ein paar Tipps, hatte ich ja versprochen, habt ihr jetzt noch mit auf den Weg nehmen können. Ansonsten war es das tatsächlich für heute mit dieser Halloween-Ausgabe am 31. Oktober von Eine Stunde Film. Auf einen weiteren dritten Filmstart würde ich euch gerne noch aufmerksam machen, der wirklich sehr lohnend ist, auch wenn wir nicht mehr viel Zeit haben, darüber zu reden. Aber Donnerstag startet The Secret Man. Das ist eine Biografie-Verfilmung von Mark Feld. Das sagt euch vielleicht erstmal nicht viel, aber Mark Feld war in den 60ern und bis in die 70ern die rechte Hand und quasi Stellvertreter von FBI-Chef J. Edgar Hoover. Und wie sich erst viele Jahre später, nämlich genau genommen erst 2005 bestätigt hat, war er Deep Throat, also der maßgebliche Whistleblower und Informant in der Watergate-Affäre. Jetzt verfilmt worden, sehr spannend gemacht, mit einem tollen Liam Neeson in der Hauptrolle, der eben diesen Mark Feld spielt. Also auch das noch eine Idee für Donnerstag, um euch einen weiteren Film schmackhaft zu machen, in den ihr reingehen könntet. So, das war's jetzt mit Eine Stunde Film. Am Halloween, 31.10. Tom Westholt ist raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.